Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem großen Festakt in Darmstadt. Dazu gleich ein Interview mit dem Präsidenten der Akademie, dem Schriftsteller Ingo Schulze. Außerdem Ballett in Dortmund, wo Ballettdirektor Xingpeng Wang seine letzte Premiere gezeigt hat, und in Darmstadt, wo eine Tanzproduktion den Krieg in der Ukraine thematisiert. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Wir beginnen mit einer Ehekrise im bürgerlichen Zeitalter, mit seinem romantischen Versprechen, der Ursprung zahlloser Geschichten in der Literatur, im Theater und in der Oper. Der Komponist Richard Strauss hat in seiner Musikkomödie Intermezzo da durchaus eigene Erfahrungen verarbeitet. Es geht um angebliche Affären, um Missverständnisse, und am Ende wird dann doch alles gut. Die Handlung ist überschaubar, und vielleicht auch deswegen hat sich Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss' wichtigster Autor, geweigert, das Libretto zu schreiben. Strauss hat es dann selbst verfasst, und am 4. November 1924 wurde Intermezzo in Dresden am Schauspielhaus uraufgeführt, musikalisch übrigens tief in Wien verwurzelt, wo Strauss die Oper schrieb. Fast auf den Tag genau 100 Jahre später hat nun der Filmemacher und Regisseur Axel Ranisch Intermezzo für die Dresdner Semperoper inszeniert. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war gestern dabei. Herr Friedrich, was hat Axel Ranisch zu Eheproblemen, Affären und Missverständnissen zu sagen?
Also erstmal bildet er tatsächlich das Stück ab. Das ist ja durchaus wert, mal erwähnt zu werden. Es spielt wirklich in der Zeit, in der es spielen soll. Es ist von einem Hofkapellmeister die Rede, also offensichtlich vor 1918, dem Zusammenbruch der Monarchie. Wir haben Dekors, die so an Jugendstil erinnern, scherenschnitthaft, sehr geschmackvoll gemacht. Und da drin läuft auf einer Ebene diese Ehekrise um nicht stattgefunden habenden Ehebruch des Paares Christine und Hofkapellmeister Robert Storch statt. Dann gibt es eine Filmebene, wo Richard Strauss und seine Frau Pauline de Arna in die Uraufführung gehen. So ein Hauch von Geschichtsklitterung. Die sitzen dann nämlich in der Mittelloge der Semperoper. Es war, Sie haben es ganz richtig erwähnt, die Uraufführung im Schauspielhaus, andere Seite des Zwingers, immerhin in der Nähe. Und diese beiden Schauspieler tauchen dann auch in der Pause auf im Foyer und spielen ihre Ehekrise weiter. Also die Ebenen verwischen so ein bisschen. Und es gibt in der Inszenierung auch noch Figuren aus den Opern von Richard Strauss, die dann mal Identifikationsobjekt sein können und mal Strauss auch verfolgen und piesacken, und wo dann schon auch gesagt wird, na, so ganz einfach ist das Frauenbild von Richard Strauss in seinen Opern und eben nicht nur in Intermezzo, auch in den anderen Opern, ich sage nur Frau ohne Schatten, wo es ja um Schwangerschaft und die Verwirklichung der Frau durch biologische Dinge geht. Also können wir uns jetzt Stunden drüber unterhalten, über die Probleme. So, das wird alles drüber gelegt. Ungeheuer geschmackvoll, treffsicher, klug und mit wahnsinnigem Humor. Das Stück ist total heikel, was den Witz betrifft, und Axel Ranisch schafft es, einerseits den Witz zu treffen, aber auch die Melancholie, die im Stück steckt.
Dirigiert hat Patrick Hahn, gesungen haben in den Hauptrollen Maria Bengtsson und Christoph Pohl. Und pardon, wenn ich das sage, aber Intermezzo ist musikalisch vielleicht nicht die interessanteste Oper von Strauss. Aber wurde das trotzdem gestern mit Spielfreude wettgemacht?
Sollte man meinen, dass das nicht die interessanteste Oper ist, hätte ich bis gestern auch gesagt. Ich kam aus dem Opernhaus raus und dachte, vielleicht ist es doch die beste Partitur von ihm, weil Patrick Hahn es richtig schön dirigiert, mit Gespür für diese ganzen Verzögerungen, für den Schmäh, aber auch für die Farben, und die Staatskapelle macht das toll. Maria Bengtsson und Christoph Pohl, super textverständlich, ebenso wie James Lee. Wir hören mal das Ehepaar streiten am Anfang der Oper.
Ein Zutrauen, so dir eine Leichtsinn bei dem Feind.
Es gibt nicht schön.
Maria Benson und Christoph Pohl, auch die anderen Rollen. Man trifft so einige alte Ensemblebekannte. Jürgen Müller als Kapellmeister, seine riesige Besetzung. Tobias Kehrer als Kammersänger. Alle klasse.
Vielleicht noch ganz kurz, Herr Friedrich, warum interessiert dieser Stoff gerade so viele Regisseure? Also Tobias Kratzer hat Intermezzo dieses Jahr in Berlin inszeniert und es gibt noch einige andere Beispiele. Haben Sie eine Antwort darauf?
Man wundert sich immer mal wieder. Ich weiß, dass die Opernhäuser sich nicht absprechen bei sowas. Es liegt offenbar im Moment in der Luft. Vielleicht haben die Regisseure auch ein bisschen genug von Frau ohne Schatten, Elektra Salome, und sagen, wir gucken ja doch mal, was da ist. Es gibt eine sehr gute alte Münchner Aufnahme. Vielleicht haben sie die auch gehört und dann gedacht, ist doch ein gutes Stück. Und gestern Abend in Dresden ging ich raus und dachte, ist doch ein gutes Stück.
Uwe Friedrich hat Intermezzo von Richard Strauss gestern an der Dresdner Semperoper gesehen, inszeniert von Axel Ranisch. Die diesjährige Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung mit der Vergabe des Büchnerpreises, die fällt zusammen mit einem Jubiläum. Die Akademie feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Gestern Abend wurde das mit einem Festakt in Darmstadt, dem Sitz der Akademie, gefeiert. Gegründet wurde sie am 28. August 1949 in der Frankfurter Paulskirche. Ein symbolischer Zeitpunkt, exakt 200 Jahre nach Goethes Geburtstag. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, zurzeit sind das rund 200 Mitglieder, sieht ihre Aufgabe in der, Zitat, aufmerksamen Begleitung der Sprachentwicklung in der Verbindung von sprachwissenschaftlicher, literarischer und literaturkritischer Kompetenz und im Einsatz für den freien Austausch der Meinungen in Wort und Schrift. Letzteres ist dem Präsidenten Ingo Schulze besonders wichtig. Der Schriftsteller, 1962 in Dresden geboren und für seine Romane vielfach ausgezeichnet, ist seit 2007 Mitglied der Akademie und seit 2023 Präsident. Im Jubiläumsband schreibt er, seine Vorstellungen von dem, was diese Akademie ausmacht, seien vor knapp 20 Jahren nicht sonderlich konkret gewesen. Und ich habe Ingo Schulze gefragt, was er denn heute sagen würde, was die Akademie ausmacht und was ihre Aufgabe ist.
Die Aufgaben der Akademie sind mindestens in zwei Richtungen, Sprache und Literatur. Die Akademie begleitet den Sprachgebrauch. Wir haben die Berichte zur Lage der deutschen Sprache, die erscheinen alle 4 Jahre zu ganz unterschiedlichen Themen. Und wir haben unsere Publikationen, die sehr regelmäßig sind seit 1954. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Diskussionen in unterschiedlichsten Formaten, in denen es durch die Sprache, durch die Literatur eigentlich dann zu ganz, ganz aktuellen Problemen führt. Und es ist, wie gesagt, die kritische Begleitung des Sprachgebrauchs, aber durchaus eben auch der Versuch, immer wieder Räume zu eröffnen für Debatten, in denen dann unterschiedliche Positionen miteinander ringen. Und das hoffe ich oder hoffen wir, dass das eben auch nach außen geht. Es geht jetzt nicht darum, diese oder jene Position zu beziehen, sondern eher ein Gespräch anzubieten.
Was heißt denn für Sie konkret kritische Begleitung des Sprachgebrauchs?
Zum einen wirklich eine Analyse des Deutschen heute und zum anderen ist es auch, dass man sich über bestimmte Worte wundert und versucht, sich bewusst zu machen, wohin diese Worte dann führen.
Ist das vielleicht auch eine kritische Begleitung eines Sprachgebrauchs, der versucht, sich gegen den Populismus zu wehren? Oder kann Sprache das überhaupt, sich gegen Populismus wehren und gegen Autoritarismus?
Indem es bestimmte Begriffe einfach befragt oder einfach nachfragt. Ja, was wird denn damit gesagt? Was ist denn damit gemeint? Für mich ist auch schon so ein Begriff Populismus etwas, über das man nachdenken kann. Also ich denke mal, entweder ist was richtig oder manipuliert. Aber ehrlich gesagt ist Populismus für mich so ein Begriff, der mir, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, zwischen den Händen zerrinnt.
Was würden Sie denn sagen, welche Rolle hatte die Literatur 1949 in dem Jahr, in dem die Akademie gegründet wurde? Auch natürlich als Neuanfang, als Abgrenzung eben auch von einer Sprache, die davor eben auch vom Nationalsozialismus instrumentalisiert wurde.
Das ist eine sehr ambivalente Geschichte, wenn man sich die 49 Gründungsmitglieder anschaut, unter denen 4 Frauen sind. Da gibt es eben aufrechte Antifaschisten und Demokraten, die im Konzentrationslager gesessen haben. Es gibt nur einen einzigen Migranten, aber es gibt, sagen wir mal, also auch wirklich sehr belastete Leute und es gibt auch sehr ungute, prominente Mitläufer, wenn man das so sagen kann. Und es ist ein großer Verdrängungsprozess am Anfang, obwohl man eben so nach außen hin verkündet, wir sind eine Kampforganisation, um die Sprache jetzt rein und sozusagen wieder sauber und gebrauchbar zu machen. Und wenn man das von heute hört, denkt man, Manu, werdet euch erstmal über die Begriffe klar, die ihr da bringt. Für mich ist es faszinierend zu sehen, wie sich das so langsam dann da herausgearbeitet hat. Also die Demokratisierung und Öffnung so einer Akademie, das ist halt wie bei jeder Institution, die in dieser Zeit gegründet worden ist. Im Westen ist das halt anders als im Osten. Die ganzen Emigranten und Linken waren ja meistens dann im Osten, zumindest anfänglich. Und die hatten andere Probleme. Und hier ist es eben doch oft die innere Emigration und die, die tatsächlich emigriert sind, die werden angefeindet. Also es ist nicht so, dass Thomas Mann der hochwillkommene Schriftsteller gewesen wäre oder gar Alfred
Der von Frank Thies, einem Akademiemitglied, damals eben angefeindet
wurde. Ja, also da wurde ja gesagt, also ihr habt ja so auf den Parterre- und Logenplätzen euch die deutsche Tragödie angeschaut. Wir sind hier aber geblieben und haben ausgeharrt. Und da gibt es sehr, sehr schreckliche Formulierungen und viele haben ja auch aufgegeben. Also Geblin, der jetzt nicht in dieser Akademie war, sondern in Mainz, der hat ja dann auch Deutschland wieder verlassen. Aber es gibt eben auch jemanden wie Hermann Kasack, der war von 53 bis 63 Präsident, der sich dann für Bertolt Brecht einsetzt. Also es heißt, der kriegt vielleicht einen Nobelpreis und man ist in Bonn ganz aufgeregt. Und Kasack sagt, ist doch eine Ehrung der deutschen Sprache, überhaupt des Deutschen, oder der dann Arno Schmidt verteidigt. Also das sind sehr unterschiedliche Dinge nebeneinander. Und ich habe damit auch irgendwie nochmal so richtig begriffen, wie gebrochen unsere Geschichte eben auch nach 49 ist.
Ich finde es durchaus interessant, dass der erste Büchner-Preisträger nach 45 Gottfried Benn war, der auf der anderen Seite, und das dürfte 1951 auch noch in vielen Köpfen sehr präsent gewesen sein, sich am Anfang zumindest sehr euphorisch dem Nationalsozialismus zugewandt hat. Wie würden Sie diese Auszeichnung 1951 sehen von heute?
Ja, der erste Büchnerpreis für Benn war gestern natürlich in unserer Revue auch ein Thema. Ursula Krechel, die darüber gesprochen hat, nannte das einen zugleich Glücks- und Sündenfall. Ich meine, Benn hat eine unglaublich schlimme Rolle gespielt bei der Auflösung der Preußischen Akademie der Künste 1933, wo dann eben Leute wie Heinrich Mann und Alfred Döblin und überhaupt alle jüdischen Autoren und aber auch Thomas Mann, die sind ja dann alle, mussten da dann alle raus oder wollten in so einer Akademie nicht bleiben. Ricarda Huch ist ausgetreten. Und Benn war natürlich jemand, der für die bundesdeutsche Gemengelage, geistige Lage eigentlich repräsentativ war, so der reuige Sünder, aber nicht wirklich eine Abrechnung mit dem, was das da passiert ist. Und ich habe mir immer gedacht, wie anders wäre das gewesen, wenn jemand wie Alfred Döblin zum Beispiel diesen Preis bekommen hätte, also als Emigrant, als Jude, als wirklich Moderner und der eben zurückgekehrt ist, um da ein anderes Deutschland zu wollen, aber der hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und wenn man sich dann anschaut, wer in der Jury gewesen ist für den Büchnerpreis, dann weiß man halt, das sind die Leute, wo man sich heute nicht so unbedingt darüber freut, dass die damals das Sagen hatten. Man kann ja trotzdem, sollte man denn keineswegs verbannen, aber man sollte das doch auch kritisch sehen.
Die Geschichte auch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung war letztendlich ja auch geprägt von der Teilung, also in Form einer Absetzung vielleicht von dem, was literarisch produziert wurde in der DDR, wo Sie aufgewachsen sind, in Dresden. Es gab bis 1990, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein einziges Mitglied aus der DDR, das war Christa Wolf. Wie würden Sie sagen, haben die politischen Ereignisse nach 1945 die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung geprägt?
Sie wollte natürlich von Anfang an eine gesamtdeutsche Akademie sein, aber wie das in der ganzen westlichen Gesellschaft dann war und auf einem Eine andere Art und Weise war das ja dann im Osten ähnlich, hat die kritische Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in seinen Folgen wurde dann einfach überdeckt von dem heraufziehenden Kalten Krieg. Also der Gegner stand dann wieder im Osten und das hat viele Dinge, also eben nicht nur im geistigen Leben, ja auch in der Wirtschaft und überall ja zurückgedrängt. Und dann gab es aber eben Impulse von außerhalb der Akademie, denken Sie an die Gruppe 47, das ist halt eine vollkommen andere Literatur, die dann so nach und nach kommen deren Protagonisten natürlich in die Akademie und bekommen den Büchnerpreis. Aber das ist ein langer Prozess. Also wenn ich mir die Autoren und Autorinnen von 49 angucke, also da kennt man noch Erich Kästner, man kennt vielleicht Marie-Louise Kaschnitz, vielleicht noch Reinhold Schneider, vielleicht noch Werner Bergengruen, aber es ist relativ begrenzt, liegt vielleicht auch je nachdem, welcher Generation man angehört, aber das sind nicht die, die heute im Mittelpunkt stehen.
Sie setzen sich als Präsident der Akademie ja ganz explizit für mehr Diskurs ein, für mehr Meinungsaustausch, ich vermute auch für mehr Streit. Jetzt wird in letzter Zeit doch sehr viel über die Freiheit der Kunst diskutiert. Es gibt auch in dem Band anlässlich des Jubiläums einen interessanten Beitrag von Christoph Möllers, dem Rechtsphilosophen, dazu. Sehen Sie die Freiheit in Gefahr?
Ich sehe sie grundsätzlich nicht in Gefahr, weil sie ja auch im Grundgesetz garantiert ist. Aber wie sich das dann ausdrückt und welches Spektrum damit erreicht wird, das ist also dann immer die Frage, wie viel wirklich einbezogen wird. Und das ist, muss man einerseits immer, glaube ich, im Konkreten entscheiden. Und andererseits müssen wir wirklich sehen, dass sozusagen sich nicht immer die sowieso ganz ähnlich denken, sich miteinander unterhalten. Also dass jeder irgendwo zurückgeht und seinen eigenen Echoraum hat. Und da ist so eine Akademie vielleicht wirklich ein geeigneter Ort, wenn man hier zusammenkommt und diese doch unterschiedlichen Auffassungen dann an einem Tisch sitzt und dass man den anderen aushält, dass man weiter spricht, sich nichts schenkt, aber eben zusammenbleibt.
Der Schriftsteller Ingo Schulze, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die dieses Jahr 75 Jahre alt wird. Zur Stunde vergibt die Akademie in Darmstadt den Büchnerpreis an den Lyriker Oswald Egger. Dazu morgen mehr in dieser Sendung. Seit 20 Jahren ist der aus China kommende Choreograf Xingpeng Wang Ballettdirektor in Dortmund. Nicht gerade die Hochburg des Tanzes, aber Xingpeng Wang hat es geschafft, viele Ballettbegeisterte in die Stadt zu locken. Nach dieser Spielzeit beendet er aus Altersgründen sein Engagement. Er beschließt seine Zeit in Dortmund mit dem Orientmärchen La Bayadère, 1888 in St. Petersburg uraufgeführt. Unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker war für uns bei der Dortmunder Neufassung des Klassikers dabei.
Etwas Gigantomanie kann wohl nicht schaden, will man es in der gern schon mal belächelten Sparte Tanz zu etwas bringen. Schon von Anfang an hat Xingpeng Wang als Dortmunds Ballettchef Großprojekte geliebt. Schon seit dem ersten Nussknacker, den er 2003 als vorweihnachtliches Konsumkritikstück inszenierte. In den Jahren darauf folgten couragierte Weltliteraturballette wie Faust, Der Zauberberg und Krieg und Frieden. Alle opulent inszeniert, aber mit hingebungsvollem klassischen Tanz. Dabei hat Xingpeng Wang keinen unverwechselbaren Stil, keine eigene Bewegungssprache geprägt. Es ist also nie der Choreograf Xingpeng Wang, es ist der clevere und leidenschaftliche Ballettdirektor, der immer alle für die Sache, den Tanz, begeistert. Für ihn schickten schon Star-Choreografen wie William Forsythe und David Dawson oder die Balanchine-Gesellschaft ihre Stücke nach Dortmund. Und 2014 gab die Kulturpolitik so viel Geld, dass Wang sich einen Traum erfüllen konnte. Eine Junior-Kompanie nach dem Zuschnitt von Hamburg oder München. Da war längst schon bekannt, dass abseits der Metropolen eine Talentschmiede für erstklassige Tänzerinnen und Tänzer entstanden war. Ein Ensemble mit Top-Technik, Charme und irgendwie auch ein paar, so altmodisch es klingt, humanistischen Grundwerten, die es mit jedem Auftritt über die Rampe bringen will. Das ist auch im neuesten und letzten Streich von Xingpeng Wang nicht anders. La Bayadère, ein Großprojekt zur live gespielten Musik der Dortmunder Philharmoniker. Heute traut sich ja kaum noch jemand, das Stück über eine indische Tempeltänzerin zu inszenieren. Der Klassiker strotzt vor Indien-Stereotypen. In Dortmund hilft man sich mit einem dramaturgischen Kniff. Hier inszeniert das Hollywood der 20er Jahre die inkriminierten Klischees. Was bedeutet? Auf der Bühne wird ein Stummfilm gedreht und der erzählt die Geschichte der Tänzerin, die den Krieger Solor liebt, der aber dem Druck der Mächtigen nicht standhält und eine andere heiratet, während die Bayadea ermordet wird. Liebe, Verrat, Tod mit exotischer Erotik. Hier als Hollywood-Plot. So prunkt auf der Bühne zwar das klassische indische Setting mit Tempel, lebensgroßem Elefanten, bauchfreien Glitzer-Tüllkostümen für die Frauen und Turban-Säbel-Pluderhosen-Outfits für die Männer, alles fantastisch realisiert von Bühnen- und Kostümbildner Jérôme Caplan, einem Star der Branche. Aber rundherum laufen 20er-Jahre-Kameramänner, außerdem ein Regisseur und ein Produzent, der sich dann mit Harvey-Weinstein-Attitüde an der Hauptdarstellerin vergreift. Diese Aufteilung in Rahmen und Binnenhandlung funktioniert richtig gut und ergänzt den Märchen-Kitsch des 19. Jahrhunderts mit Stummfilmhumor und sogar MeToo-Aktualität. Aber wie immer bei Shin Penwang, er bewahrt auch die historische Substanz des Balletts. So bleibt der dritte Akt fast unangetastet das Original von Marius Petipard, der berühmte Schattenakt. Mehr als 20 verschleierte Spitzentänzerinnen ziehen minutenlang in immer derselben Bewegung, einer Arabeske, über die Bühne, als kämen zarte Nebelschwaden über das Himalaya-Gebirge. In diesem Totenreich findet Solor seine Bayadea wieder. Und nicht nur der treulose Held kann sein Glück kaum fassen. Auch das Publikum schnappt beim draufgängerischen Sprüngesolo des Tänzers Georgi Potskishvili nach Luft. Das Beste daran, Potskishvili strunzt nicht nur, er vermittelt echten Spaß dabei. Und das gilt für das ganze Ensemble. Nicht eine Sekunde langweilt diese Dortmunder Inszenierung, egal ob schmissiger Säbeltanz oder duftige Schleiertänze auf Spitzenschuhen. Das ist mal ein Finale mit Wucht für einen Ballettdirektor. Aber ambitioniert war der Idealist Shin Penwang ja schon immer. Man wird ihn vermissen, diesen passionierten Kämpfer für ein Handlungsballett der Gegenwart.
Nicole Strecker über La Bayadère in Dortmund, die Abschiedsproduktion des Ballettdirektors Shin Penwang. Der Krieg in der Ukraine ist Thema einer Tanzproduktion, um die es jetzt geht. Every Minute Motherland heißt das Stück, das gestern beim Tanzfestival Rhein-Main in Darmstadt gezeigt wurde und mit dem gefragt wird, was dieser Krieg bedeutet, in seiner medialen Präsenz, aber auch ganz konkret für den Körper. Der polnische Choreograf Maciej Kusminski geht mit Tänzerinnen und Tänzern seiner Kompanie und Exilanten aus der Ukraine dieser Frage auf den Grund. Christian Gampert hat sich das angeschaut.
Der Abend beginnt mit einem Film. Ukrainische Tänzerinnen erzählen im Probenraum, zum Teil weinend und sehr bewegt, von ihrer Flucht und vor allem von ihrem schlechten Gewissen, vom Hin- und Hergerissensein zwischen der Heimat, in der nichts mehr geht und alle bedroht sind und wo man Menschen zurückgelassen hat, und dem improvisierten Leben in der Fremde in Polen, wo man sich politisch äußern möchte, sich aber vor allem hilflos fühlt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war dem polnischen Choreografen Maciej Kuzminski bald klar, dass er etwas tun wollte. Er bot mehrere Workshops für geflohene ukrainische Tänzer an und brachte sie mit polnischen Kollegen zusammen.
I had quite a few refugees, dancers coming to take this workshop.
Natürlich war es schwierig, Gelder für eine Produktion aufzutreiben und Probenräume zu organisieren. Die Ukrainerinnen lebten über ganz Polen verstreut. Aber es gelang. Was dann auf der Bühne zu sehen ist, hat mit den Kennenlernübungen und Improvisationen des Films nur bedingt zu tun. Every Minute Motherland ist eine stark strukturierte, dunkle Choreografie, die in den Ensemble-Momenten durchaus mit militärisch anmutenden, aggressiven Bewegungsmustern arbeitet, die dann aber in fließende Improvisationen aufgelöst werden, wenn es an die Duos und Soli geht. Fast alles, was individuell getanzt wird, findet am Boden statt, wo die Tänzerinnen sich gegen einen imaginären Feind auflehnen, sich werfen, mit ihren Traumata kämpfen. Every Minute Motherland heißt ja, dass einem die Heimat, die im Deutschen interessanterweise Vaterland heißt, nicht aus dem Kopf geht, aber hier auch nicht aus dem Körper. Der Choreograf Maciej Kuzminski hat am Trinity Laban Conservatory in London studiert. Seine eigene Methode nennt er Dynamic Phrasing, was eine auf energischen Loops beruhende Bewegungssprache meint, die meist am Boden getanzt wird. Es ist nicht Hip-Hop, es ist zeitgenössischer Tanz, sehr psychologisch grundiert und nach formalen Elementen geordnet. Hätte er versucht, wie sonst oft üblich, vom persönlichen Erleben der Tänzerinnen auszugehen und daraus Bewegungsmuster zu destillieren, es wäre im Chaos geendet.
If we would start creating directly about their experiences, they would burst into tears and they would find it impossible to move.
Die Akteure, sagt Kuzminski, waren alle viel zu involviert in ihre eigene Fluchtgeschichte. Der Krieg war mit im Studio.
It felt like the war is with us in the studio all the time.
Also, zeitgenössischer Tanz. In der Choreografie kämpfen die Tänzerinnen gegen den äußeren, aber auch gegen einen inneren Feind. Die Gruppenchoreos simulieren Wehrhaftigkeit, aber neben den Kämpferbildern gibt es dann gleich Posen des Sterbens und Todseins, Angreifen und getroffen werden, immer beides. Das Fallen im ganz physikalischen Sinn ist hier das stärkste Erzählmittel. Es gibt simple Gesten der Solidarität wie das Händereichen oder jemanden wieder aufrichten, was hier ausnahmsweise nicht kitschig wirkt. Aber es gibt in den Soli vor allem das Schütteln, Zittern und Zucken, dann wieder die Zeitlupe. Eine tanzt, als wäre sie ein Torso, eine andere bewegt sich stampfend vorwärts, hilflos und wütend. Maciej Kuzminski fängt dies alles in einer ungeheuer disziplinierten, manchmal aggressiv sakralen Gruppenchoreografie wieder ein. Leider ist der Schluss mit lauter Jugendstilposen und einer Sirenenmusik ein wenig zu gefühlig geraten, da stimmt die Dramaturgie nicht mehr ganz. Der wahre Schlusspunkt war schon vorher gesetzt. Da stand eine Tänzerin lange mit weit geöffneten Armen im Spotlight. Ich ergebe mich, hieß das. Ich bin wehrlos gegenüber dem Feind und meinen Schuldgefühlen gegenüber den in der Ukraine Zurückgebliebenen. Aber auch, ich bin offen für eine Zukunft, was immer das auch sei.
Christian Gampert über den Tanzabend Every Minute Motherland gestern beim Tanzfestival Rhein-Main in Darmstadt. Bei der Schriftstellervereinigung PEN Berlin gibt es einen Wechsel im Vorstand. Mehr in den Kulturmeldungen mit Henning Hübert.
Auf der Mitgliederversammlung gestern in Hamburg hat PEN Berlin turnusmäßig den Vorstand neu gewählt. Der Journalist Dennis Yücel wurde als Sprecher bestätigt. Neue Sprecherin ist die Autorin Thea Dorn. Sie löst Eva Menasse ab, die seit der Gründung 2022 das Amt innehatte, sich aber nicht mehr zur Wahl stellte. Außerdem nahm die Vereinigung knapp 100 neue auf und nennt sich jetzt die mitgliederstärkste Autorenvereinigung im deutschsprachigen Raum mit insgesamt rund 730 Mitgliedern. Rund 20 von ihnen hatten einen Resolutionsantrag zum Thema getötete Journalisten in Gaza und im Libanon beantragt. Er wurde nach längerer Debatte vertagt. Dorn und Yücel stellten dazu so bald wie möglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Aussicht. Über den zur Stunde laufenden Kulturkongress vom PEN Berlin berichten wir morgen ausführlich. Nie wieder ist jetzt jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Das ist die Überschrift des Antragsentwurfs von 4 Fraktionen aus dem Bundestag für ihre neue Antisemitismus-Resolution. Es sind dies die SPD, die Union, die Grünen und die FDP. Mit Blick auf Antisemitismus-Skandale bei Kulturveranstaltungen wie auf der letzten Documenta in Kassel oder der Berlinale verlangen die Fraktionen, in Kunst, Kultur und Medien dürfe es keinen Raum für Judenhass geben. Der gemeinsame Antrag spricht auch vom vermehrt israelbezogenen und links anti-imperialistischen Antisemitismus und plädiert für die Beibehaltung der sogenannten IRA-Antisemitismus-Definition. Über den Antrag soll bereits kommende Woche im Bundestag beraten und abgestimmt werden. Die deutsch-israelische Gesellschaft hat den Entwurf begrüßt. Rund um die Sanierung des Berliner Pergamon-Museums hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen Prozess gegen eine Baufirma verloren. Spiegel und dpa zitieren eine Sprecherin des Landgerichts Berlin, wonach die Stiftung mehr als 1 Million Euro nicht mehr einfordern könne. Mögliche Ansprüche seien verjährt. Der Streit hatte sich seit 2016 über viele Jahre hingezogen. Unter anderem ging es um verbaute Dübel, die nicht zugelassen waren. Statt Geld zu bekommen, muss die Stiftung jetzt mehr als 226.000 Euro einbehaltenen Werklohn plus Zinsen nachzahlen.
Das war eine Kulturmeldung mit Henning Hübert. zum Ende der UNO-Artenschutzkonferenz und der Antisemitismus-Resolution von Ampel und Union gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.